Woher weiß man eigentlich, dass man auf der richtigen Seite steht? Das ist eine Frage, die in den letzten Tagen, Wochen häufiger mal gestellt worden ist, in den verschiedensten Varianten. Aber das ist etwas, wo ich einfach das Gefühl habe, muss man mal der Sache nachgehen. Und es gab in dieser Woche eine ganze Reihe Dinge, bei denen ich das Gefühl habe, das sind Testfälle, an denen man einfach mal eine Theorie testen muss und sich selber klar werden muss darüber, ob man jetzt eigentlich auf der richtigen oder auf der falschen Seite steht. Sag ich mal kurz, welche Fälle das eigentlich sind. Also es wird ein politischer Influencer erschossen in den USA. Viele kannten den, ich kannte ihn nicht, muss ich sagen. Ich möchte jetzt gar nicht auf den speziellen Fall eingehen, aber jedenfalls, das ist passiert und es gibt dazu sehr unterschiedliche Reaktionen, die wir uns gleich nochmal angucken müssen. Jemand führt einen brutalen Krieg gegen eine Zivilbevölkerung eines anderen Landes. Das ist eine Sache, die spreche ich in den verschiedensten Fällen an, also auch aus der Geschichte heraus, aber das ist ein anderer Fall, den man auf jeden Fall hier im Hinterkopf behalten muss. Und so was anderes passiert, nämlich jemand wird für eine Sache verurteilt, wofür andere freigesprochen worden sind. Also das sind einfach die Dinge, bei denen ich sage, da scheinen mir Testfälle zu sein, bei denen man mal rauskriegen muss, was ist denn nun eigentlich, was ist das Kriterium, wie man rauskriegt, ob man auf der richtigen Seite steht. Und die Frage, die hier natürlich an mich herangetragen worden ist, sagt die Spieltheorie eigentlich was dazu? Sie müssen dazu wissen, ja, die Spieltheorie sagt tatsächlich was dazu, aber das ist nur die halbe Geschichte. Ich werde auf beide Geschichten eingehen, also sowohl auf die spieltheoretische als auch auf die nicht-spieltheoretische. Wir fangen erstmal an mit der spieltheoretischen. Also was ist eigentlich ein spieltheoretisches Kriterium dazu, dass man überhaupt rauskriegen kann, ob man auf der richtigen Seite steht oder nicht, der richtigen Seite der Geschichte? Lassen wir dazu einen Schritt zurückgehen. Die Spieltheorie ist letztlich eine Theorie, die formal arbeitet. Also die guckt eigentlich nicht auf die Inhalte, sondern sie guckt erstmal auf die Gemeinsamkeiten von bestimmten Situationen, nämlich Entscheidungssituationen, wenn mehrere daran beteiligt sind. Man guckt sich nicht an, worum es da geht. Sieht sich nicht an, ob das eine Raketensteuerung ist, ob das eine Raketensteuerung für eine Angriffs- oder für eine Abwehrrakete ist. Das ist nicht die Frage, die die Spieltheorie stellt. Die fragt einfach nur, was muss man denn tun, um eine andere Rakete zu kriegen oder ihr zu entkommen. Sie stellt nicht die Frage, ob es um Friedensverhandlungen oder um eine Kriegserklärung geht. Das sind nicht die Punkte. Das ist etwas, was man sich erstmal bewusst machen muss, dass die Spieltheorie eben tatsächlich komplett abstrakt von der einzelnen Situation heraus weggeht und am Ende die abstrakte Situation betrachtet. Ja, auch könnte es sein, dass es beispielsweise um Wüstenpflanzen geht, ja? Wurzel, Wuchs von Wüstenpflanzen. Und die drei Dinge, die ich gerade gesagt habe, also Raketensteuerung, Friedensverträge und Wüstenpflanzen, der Wurzelwuchs, das sind Dinge, die letztlich alle durch gleichartige oder sehr ähnliche spieltheoretische Modelle beschrieben und erklärt werden können. Also das muss man erstmal wissen, dass das bei der Spieltheorie der Fall ist. Und wie kann man jetzt eigentlich überhaupt rausfinden bei der Spieltheorie, ob jemand auf der richtigen oder auf der falschen Seite steht? Das geht natürlich nicht in dieser Weise, dass man das mit moralischen oder ethischen Kategorien betrachtet, sondern es geht nur, dass man sagt, es muss eine interne Konsistenz aufweisen. Ja, also es darf intern nicht widersprüchlich sein, was man dort macht. Ja, das ist die wirklich entscheidende Größe, auf die man achten muss, aus rein spieltheoretischer Sicht. Ja, das heißt also, wir müssen uns fragen, ist das, was wir in Verhalten beobachten, ist das widerspruchsfrei? Und wenn es voll von Widersprüchen ist, dann ist es ein Punkt, bei dem man sagen muss, hey Leute, denkt nochmal drüber nach. Das kann ein Punkt sein, bei dem ihr euch immer dann die Sachen so zurechtreimt, dass es gerade euch in den Kram passt, je nachdem, wie es inhaltlich ist. Also eine rein formale Sache. Also stellen Sie sich beispielsweise mal den Fall vor, zwei Personen sagen exakt den gleichen Satz. Bei Person A ist das strafbar und bei Person B ist es straffrei. Man würde jetzt sagen, Moment, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ja? Eigentlich sollte das nicht sein. Und wenn es denn so wäre, wenn es solche Fälle gäbe, dann wäre das eben plötzlich keine Rechtsprechung mehr in einem konsistenten Sinne, sondern das wäre ein Fall für Willkür. Also dann guckt jemand drauf und sagt, ja, den will ich aber bestrafen und den will ich aber nicht bestrafen. Und auf die Art und Weise reimt man sich letztlich etwas zusammen, was ja, Widerspruch enthält. Und auf die Art und Weise eben nicht den einfachsten Rationalitätskriterien entspricht. Ja, das heißt also, das erste Formalkriterium, mit dem man überhaupt sagen kann, dass man auf der richtigen Seite steht, das wird gar nicht erfüllt, weil man ja gar nicht einfach auf einer Seite steht, sondern man modelt sich die Welt immer gerade so zurecht, dass es einigermaßen funktioniert. Ja, das heißt also, diese Widerspruchsfreiheit ist auch ein ganz elementares Prinzip in den Rechtswissenschaften. Das ist ohnehin so ein Phänomen, ja, dass die Rechtswissenschaften, Jura, dass die in sehr vielen Stellen letztlich spieltheoretische Ergebnisse vorweggenommen haben, ohne die gleiche Methode anzuwenden. Also die Spieltheorie ist aus völlig anderer Sicht auf das gekommen oder hat das nochmal hergeleitet, was in der Rechtsprechung schon seit langer Zeit bekannt ist und was einfach dort über die Jahrhunderte hinweg sich entwickelt hat, mit anderen Methoden. Ja, daran sieht man, es sind manchmal dann doch vielleicht allgemeinere Prinzipien, die bei sowas dahinterstehen. Letztlich gehört zu dieser Widerspruchsfreiheit auch eine Verhältnismäßigkeit. Also in der Theorie tut man ja oft so, als gäbe es ein klares Ja oder Nein. Wenn man jetzt versucht, Willkür anzuwenden, ist häufig die Methode die, dass man letztlich sagt, naja, das ist so ein Jein und dann schiebt man plötzlich von der einen in die andere Klasse. Lassen Sie mich dafür ein Beispiel geben, damit man vielleicht ein bisschen besser versteht. Das ist eine ältere Geschichte, wirklich sehr alt, ist schon mehrere Jahrzehnte alt. Das war ein amerikanisches Fastfood-Restaurant, was in Indien neu eröffnet hatte. Wie gesagt, mehrere Jahrzehnte her, ist damals durch die Presse gegangen. Heute weiß das kein Mensch mehr. Trotzdem interessante Sachen. Also, das hat dort eröffnet und dann kam das Gesundheitsamt, hat sich das Ganze angesehen und hat gesagt, tut uns leid, wir müssen das hier schließen wegen unhaltbarer hygienischer Verhältnisse. Jetzt sagen sie, ups, was ist denn da wohl los gewesen? Was sind denn diese unhaltbaren hygienischen Verhältnisse, die dort im amerikanischen Fastfood-Restaurant waren? Ich glaube, das war KFC oder so etwas. Ja? Also was ist denn das eigentlich? Das ist ja eigentlich gar nicht so deren Stil, insbesondere damit sie neu in den Markt reingehen. Es waren drei Fliegen. Es waren drei Fliegen in dem Bereich, in dem die Speisen zubereitet wurden. Und da wurde gesagt, ja, das ist unhaltbar. Sie sehen natürlich, wenn Sie auf ein solches Beispiel drauf gucken, von außen her, ja, dass das reine Willkür ist. Da geht es nicht mehr darum, irgendwie konsistent zu handeln. Sie können sicher sein, Sie brauchen nur in den nächsten Laden direkt daneben zu gehen. Da waren bedeutend mehr als drei Fliegen dort. Das lässt sich in Indien ja auch gar nicht vermeiden. Ja, lässt sich praktisch nirgendwo vermeiden, ja, vielleicht. Keine Ahnung, irgendwo, wo es so kalt ist, dass sie nicht mehr leben oder sowas. Ja, aber ansonsten können sie das praktisch nicht vermeiden, dass einfach drei Fliegen sich dort aufhalten. Das heißt, es geht hier offenbar um etwas ganz anderes. Da ging es wahrscheinlich um Korruption. Wer weiß, vielleicht war das ja auch Ideologie, dass man gesagt hat, dass der Untergang unserer Kultur, wenn da jetzt amerikanisches Fastfood kommt oder so etwas, kann alles sein. Aber jedenfalls, es ging ganz offenbar nicht um drei Fliegen. Das ist ein Fall, bei dem man sagen muss, ja, jemand, der so handelt, steht nicht auf der richtigen Seite. Formal ist das falsch, was er dort gemacht hat, weil er es an anderen Stellen nicht anwendet, weil er eben ja, völlig unterschiedlich vorgeht und zum anderen, weil einfach diese Verhältnismäßigkeit nicht gegeben ist, so dass man in der realen Welt, in der die Dinge eben nicht einfach Ja oder Nein sind, in der man dort letztlich in der Abgrenzung nicht mehr richtig arbeiten kann. Denn auf die Art und Weise ist es nicht mehr möglich, korruptionsfrei irgendein Restaurant zu eröffnen. Ja, wäre nicht mehr möglich. Und deshalb ist es etwas, was man aus inneren Überlegungen heraus ablehnen muss und sagen muss, nein, jemand, der so gehandelt hat, der war nicht auf der richtigen Seite der Geschichte. Ich sage mal ein anderes Beispiel. Jemand gibt eine Steuererklärung ab, da geht es um ungefähr 800.000 Euro von der Größenordnung. Ja. In dieser Steuererklärung sind 20 Euro, die strittig sind und bei denen anschließend ein Gericht zum Schluss kommt, diese 20 Euro, diese strittigen 20 Euro, die hätten dort nicht reingedurft und deshalb ist das eine vollzogene Steuerhinterziehung. Vollzogene Steuerhinterziehung. Gucken Sie sich gerade nochmal die Zahlen an. Ja, wir sprechen hier von 800.000, um die es geht, und wir sprechen von 20 Euro, bei denen so etwas nachgewiesen wurde. Das heißt also, sind strittige, ja, aber auch das muss man sagen, ist wie bei den Fliegen. Ja? Aber gut, also wir haben sozusagen diese drei Fliegen gefunden. Das heißt also, wir haben hier einen Buchhaltungsfehler von ungefähr 0,003%. Mal angenommen, Sie würden das nicht als Fehler werten, generell nicht als Fehler werten, sondern generell in der Rechtsprechung genauso bewerten, wie das in diesem einen Fall bewertet wird. Dann könnte man in diesem Land keine Geschäfte mehr eröffnen. Das ist genauso wie das Fastfood-Restaurant in Indien. Man könnte es unter solchen Bedingungen nicht mehr eröffnen. Ganz einfach, weil immer irgendein Fehler in dieser Größenordnung drin ist. Sie können das überhaupt gar nicht verhindern. Also egal, wie sehr Sie sich anstrengen, an irgendeiner Stelle missinterpretiert irgendwer irgendwas, sodass man danach mit riesengroßem Aufwand immer rekonstruieren kann, dass hier also ein Fehler von 0,003% war. Und bei den meisten Bilanzen, die Sie in Unternehmen finden, wird der Fehler natürlich viel größer sein, weil es auch völlig unproduktiv wäre. Also stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, in der man versuchen würde, die Fehlerrate so wahnsinnig niedrig zu kriegen. Da würde man die Ressourcen nur noch für kleinsten Müll verwenden und würde am Ende einfach sozusagen in Armut leben, weil keiner mehr irgendwie tatsächlich Ressourcen in die richtigen Richtungen lenken würde. Ja, das heißt also, das ist eine Sache, es ist reine Willkür, wenn so etwas gemacht wird. Oder aber es führt eben dazu, dass es in diesem Land keine Geschäfte mehr geben kann, ja, dass es dort keine Unternehmer mehr geben kann, wahrscheinlich auch keine privaten Steuererklärungen mehr. Aber das ist eben reine Willkür. Das heißt also, die interne Konsistenz ist in diesen Fällen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, verletzt. Und das ist letztlich das, was als spieltheoretisches Kriterium dastehen kann. Also ich habe das an verschiedenen Stellen ja schon mal ausgeführt, will ich jetzt gar nicht im Detail noch so wahnsinnig stark drauf eingehen, aber das ist etwas, was man sich bewusst machen muss, dass diese Konsistenz, die interne Logik, die interne Gleichheit, diese Willkürfreiheit, dass das eine Minimalanforderung ist, die man erstmal erfüllen muss, um auf der richtigen Seite zu stehen. Wenn Sie die nicht erfüllen, stehen Sie nicht auf der richtigen Seite. So einfach ist das. Das waren jetzt aber rein formale Kriterien. Ja, das waren rein formale Kriterien, bei denen man sagt, ja, es gibt hier irgendwie A und gleichzeitig nicht A und das darf nicht zusammen auftreten. Ja, da kommen Sie nicht drum rum. Das ist eine einfache Logik, die aber völlig von den Inhalten abstrahiert. Es gibt noch eine andere Dimension und die kommt in der Spieltheorie überhaupt nicht vor, weil es nicht die Art und Weise ist, wie Spieltheorie arbeitet. Die muss aber reinkommen, auch in spieltheoretische Modelle von außen her. Das ist nämlich, wenn es Verbrechen gegen die Menschlichkeit gibt, dann ist das etwas, was man nicht akzeptieren kann. Wer ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht, steht nicht auf der guten Seite. Kann sich einreden, was er will. Ja, dazu gehören solche Dinge wie Entmenschlichung. Es gehört dazu Mord, was häufig die Folge davon ist. Ja, erst wird jemand entmenschlicht, dann wird er anschließend ermordet. Oder dass es auch Massenmord geben kann. Meistens ist das auch genau dieser Ablauf. Das heißt, das sind keine Dinge, die Sie herleiten können aus etwas, sondern das müssen Sie vorgeben. Sie müssen aktiv vorgeben, dass es hier rote Linien gibt, die nicht überschritten werden dürfen. Und zwar völlig egal, wie man argumentiert. Völlig wurscht, ob man ankommt und elaborierte, tolle Erklärungen abgibt, warum das in diesem Fall doch gerade richtig wäre. Wenn man solche Verhaltensweisen gut heißt, steht man nicht auf der richtigen Seite. Einfaches Kriterium. Wahrscheinlich sogar einfacher als das andere mit der Konsistenz. Ich sage mal ein paar Beispiele dafür. Es gab bei dem amerikanischen Krieg gegen Vietnam, der ist immer weiter eskaliert und da gab es am Ende Napalm-Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Sie müssen einfach mal Napalm-Girl googeln. Sie werden auf ein Bild stoßen, was Sie sicherlich kennen, ja, von einem nackten Mädchen, was also vor so einem solchen Angriff wegläuft. Aber wenn Sie die Geschichten dahinter lesen, wird Ihnen übel, das kann ich Ihnen sagen. Ja, klingen Sie das mal nicht einfach weg, sondern lesen Sie einfach nur die Geschichten dahinter. Sie werden merken, das sind einfach unfassbare Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die da stattgefunden haben. Und Sie können dich nicht hinstellen und sagen, wir waren auf der guten Seite. Das geht nicht. Man kann einfach das nicht wegdiskutieren und völlig egal, wie man dorthin gekommen ist. Es gibt ja verschiedene Wege, wie man Menschen korrumpieren kann, dass sie am Ende so etwas machen. Aber egal, wie man dorthin gekommen ist, am Ende das Resultat ist etwas, bei dem muss man sagen, nein, das war nicht in Ordnung. Und wer das gutheißt oder mitgemacht hat, der steht nicht auf der richtigen Seite der Geschichte. So einfach ist das. Das Richtige ist wesentlich schwerer zu erkennen als das Falsche. Und es sind hier letztlich Kriterien, wie man das Falsche erkennt. Eine solche Verhaltensweise, damit stehen Sie nicht auf der richtigen Seite. So einfach ist das. Nehmen Sie andere Sachen. Ich nehme dieses Video gerade auf, direkt nach dem Jahrestag der Bombennacht in Darmstadt. Die meisten kennen das nicht. Viele kennen die Bombennacht in Dresden, aber es gab das auch in Darmstadt, wo ganz gezielt, Tausende von Zivilisten ums Leben gekommen sind, durch einen Angriff, der einzig normalen Menschen nach dem Leben getrachtet hat. Dort wurden markierende Brandbomben an die Ecken gesetzt. Und es wurde dann in einem Stadtgebiet, in dem man auch noch wusste über entsprechende andere Informationen, die übrigens durch vertragliche Abkommen in der Vergangenheit mal rausgekommen waren, ja, also eine Rückversicherung war in England, aber das ist eine ganz andere Geschichte, dass man dort also gezielt so den Angriff gefahren hat, dass möglichst viel Feuer ausbricht. Ich kannte noch jemanden, der das selber miterlebt hat, der gesehen hat, wie das aussieht. Das führt zu einem Feuersturm. Ja, der hat erzählt, dass dort die Menschen, die näher dran waren, reingesaugt wurden in diese Flammen. Ja, das war ein Feuersturm, der entsteht dadurch, dass durch die Hitze entsprechend die Luft nach oben wegsteigt. Dann wird natürlich von der Seite hier wird Luft angesaugt. Das heißt, wer nah dran stand, konnte sich gar nicht mehr retten. Der wurde einfach in diese Flammen reingesaugt. Das hat er mir selber noch so erzählt. Also er war dabei, zum Glück in etwas größeren Entfernung, wie Sie sehen können. Sonst hätte er ja nicht überlebt. Ja. Aber das ist das, was man dort sieht oder gesehen hat. Das ist etwas, das ist ein reiner Kriegsterrorismus. Das hat nichts mehr auch mit normaler Kriegsführung zu tun oder so etwas, sondern es ist reiner Kriegsterrorismus. Wer das gut heißt oder mitmacht, steht nicht auf der guten Seite. Steht nicht auf der richtigen Seite. Das erkennt man. Ja? Also das gilt auch für aktuelle Kriege. Wenn Sie aktuelle Kriege haben und dort jemand mit welcher Begründung auch immer mit militärischer, brutaler Gewalt Angriffe auf die Zivilbevölkerung fliegt, wo er einfach Häuser abbrennt, wo Zivilisten drin wohnen, wenn er einfach Flächenbombardements macht mit Waffen, die auch geächtet sind, dann ist die nicht auf der guten Seite. Und man braucht sich da überhaupt nichts einzureden. Man braucht sich da nicht einzureden, ja, das ist ja alles nur weil. Irgendwann ist diese Grenze überschritten und da muss man verstehen, dass diese Grenze eine ist, bei der man einfach nicht mehr auf der guten Seite steht. Und jemand, der das gut heißt, der dann sagt, ja, das finde ich richtig. Nein, der steht nicht auf der guten Seite, der steht auf der falschen Seite. Es gibt bestimmte Dinge, da können Sie so lange herum argumentieren, wie Sie wollen. Die kriegen Sie nicht verargumentiert, dass das irgendwie das Richtige ist. Es gibt auch kleinere Sachen. Ich habe am Anfang gesagt, es gab einen Mord an einem Influencer. Mord an Andersdenkenden ist nicht in Ordnung. Völlig egal, was man versucht herumzudiskutieren dabei. Wenn dort jemand völlig friedlich, öffentlich, mit Andersdenkenden diskutiert, dann ist das das, was wir in einer Demokratie brauchen. Und wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, das ist einer, den darf man aber plötzlich abschießen. Wenn das dann tatsächlich auch passiert und im Publikum Leute anfangen zu jubeln, wenn anschließend auf einer Plattform, die ins Leben gerufen wurde, damit es keine Hass und Hetze im Internet gibt, also wenn auf dieser Plattform auf einmal die Leute auch jubeln, wenn sie auf einmal sagen, ach wie toll, und noch andere Vorschläge, die vielleicht auch ermordet werden könnten auf die Art und Weise, dann ist man nicht auf der richtigen Seite. Diejenigen, die das machen, sind Terroristen. Das sind und die Leute, die das gutheißen, das sind welche, die Terroristen unterstützen. So einfach ist das. Ganz einfaches Kriterium. Das Verrückte ist, dass man an vielen Stellen auf einmal durch argumentative Winkelzüge in irgendetwas hineingelockt wird und viele Leute sich auf einmal sagen, obwohl das so offensichtlich ist, obwohl man es direkt sehen kann, direkt vor den eigenen Augen sehend, das ist in dem Fall überhaupt gar nicht so. Diese Winkelzüge sind nicht zulässig. Ist vollkommen egal, wie elaboriert sie argumentieren. Wenn am Ende etwas rauskommt, dass jemand Mord, Terror oder auch offensichtliche Form von Ungerechtheit, wenn er die akzeptiert, dann ist er nicht auf der richtigen Seite. Das sind Dinge, die muss man sich bewusst machen. Und man muss sie vor allen Dingen sich auch dann bewusst machen, wenn man plötzlich intuitiv in bestimmten Situationen sagt, ist doch klar, da bin ich doch plötzlich dafür. Ja, das passiert. Man wird reingelockt durch verschiedene Argumentationen, dass man an verschiedenen Stellen solche Unmenschlichkeiten sieht und dann sagt, ja, aber hier. Ja? Nein, kein Aber. Das ist etwas, was man sich ganz bewusst machen muss, dass das nicht zulässig ist und dass es hier bestimmte Dinge gibt, die einfach rote Linien überschreiten. Und wer die überschreitet, wer das gutheißt, wer da mitmacht, der ist nicht auf der richtigen Seite. Einfaches Kriterium. Und damit sind wir nochmal bei der Sache, die ich Ihnen mitgeben möchte, ja, sozusagen als Zusammenfassung. Es gibt zwei Kriterien, wie Sie rauskriegen, ob Sie, naja, auf der falschen Seite stehen, so muss man eigentlich sagen. Das eine Kriterium ist, wenn Sie willkürlich handeln, wenn Sie inkonsistent sind, wenn Sie den einen ganz anders behandeln als den anderen, sind Sie nicht auf der richtigen Seite. Sind Sie einfach unfair und suchen Sie einfach das aus, was Ihnen gerade in den Kram passt. Aber es ist keine Art und Weise, wie Sie argumentieren können, dass Sie auf der richtigen Seite stehen. Und wenn Sie rote Linien der Menschlichkeit überschreiten, wenn Sie mitmachen oder es gutheißen, sind Sie nicht auf der richtigen Seite. Das sind die einfachen Kriterien. Und das gilt vollkommen egal, wie man sich da rauswieseln will. Völlig egal, was man da für komische Geschichten danach erzählt und sagt, ja, aber hier. Nein, kein Aber. Das sind die Punkte, bei denen man nicht auf der richtigen Seite steht. Okay, war nicht verquicklich heute. Nächste Woche wird es hoffentlich amüsanter. Ja, ich freue mich, dass wir uns dann da wiedersehen. Bis dahin.